Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott gilt immer Pater Karl, der sich auch heute wieder Zeit nimmt für diese Ausgabe von SDS auf KTV. Pater Karl, in diesen Tagen wurde bekannt, dass in Jerusalem 700 Schüler der katholischen Schulen in Jerusalem den Kreuzweg in der Altstadt gegangen sind, also den Weg nachgegangen sind, den Jesus hinauf nach Golgotha gegangen ist. Sie haben Schilder hochgehalten mit dem Wort Hoffnung in verschiedenen Sprachen, haben gebetet dann für alle Kranken, besonders auf der ganzen Welt und besonders für Papst Franziskus. Und jetzt gleich die Frage, wie geht es Papst Franziskus, weil gestern Abend hat ja der Vatikan so ein Gesundheitsupdate zu Papst Franziskus veröffentlicht. Und da heißt es, der klinische Zustand des Heiligen Vaters verbessert sich weiterhin. Mittlerweile sei die mechanische, nicht-invasive Beatmung des Papstes mit einer Sauerstoffmaske komplett beendet worden. Auch die Behandlung mit High-Flow-Sauerstoffunterstützung durch eine Nasensonde werde weiter reduziert. Die Physiotherapie zeige positive Ergebnisse, sowohl was die Atmungstherapie betrifft, als auch was die Bewegungstherapie betrifft. Und gestern am Josefstag hat der Heilige Vater in der Kapelle, in der Gemelli-Klinik, die Heilige Messe mitgefeiert, also konzelebriert. Die Lungenentzündung sei mittlerweile unter Kontrolle, allerdings noch nicht vollständig abgeheilt. Die klinischen Analysen lägen im normalen Durchschnitt und der Papst ist weiterhin fieberfrei. Das sind ziemlich detaillierte Mitteilungen.
So wie der Vatikan das bisher gemacht hat, dass er detailliert informiert und dass man auch die Gewissheit hat, dass es nicht irgendwelche Verschleierungen sind, sondern Papst Franziskus hatte diese offene Kommunikation gewünscht und die wird fortgesetzt. Also ich habe das Gefühl, dass der Papst in dieser Krise jetzt mal über den Berg ist. Wir werden sehen, wie die Genesung jetzt eben verläuft. Er ist ja doch Papst einer Weltkirche. Aber eben jetzt, also die Hauptkrise scheint jetzt eben überwunden zu sein. Deshalb, also ich muss sagen, wir haben sehr intensiv für den Papst gebetet, aber jetzt ist irgendwie so da, naja, also es wird jetzt besser und man denkt an ihn und so weiter und man begleitet ihn. Aber irgendwie ist diese Spannung jetzt natürlich auch, hat nachgelassen. Es ist schön, dass eben Kinder sogar in Jerusalem, im Heiligen Land, für den Papst beten. Das setzen wir fort. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Gebet für den Heiligen Vater ja ekklesiologische Bedeutung hat. Der Heilige Vater, der Papst, also der Primas des Apostelkollegiums, wird immer im eucharistischen Hochgebet genannt, weil er ja Ausdruck und Garant der Einheit der Kirche ist, in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus. Nicht und dann kommt der namentlich genannte Ortsbischof, also das ist konstitutiv. Also ich freue mich mal, ich denke mir auch, weil Papst Franziskus ja so eine große Verehrung zum heiligen Josef hat. Ich habe gestern auch speziell eben daran gedacht, dass ja die Josefslilie in seinem Wappen sich befindet. Also dass ihm das sicher auch einen Kick gegeben hat, noch einmal nach vorne, dass er gestern eben schon konzelebrieren konnte bei einer heiligen Messe. Und man wird jetzt sehen, ich habe auch gelesen, dass es schon Überlegungen gibt, wie die Osterfeiertage gestaltet werden. Ich würde es ihm gönnen, dass er eine lange Rekonvaleszenz hat, dass er Zeit hat für eine lange Rekonvaleszenz und dass er nicht dann gleich wieder an die Öffentlichkeit drängt oder geschleppt wird. Die Kirche wird von Jesus Christus geleitet. Deshalb ist also die Situation immer die, dass Jesus Christus immer das Ganze in der Hand hat, auch das Leben von Papst Franziskus.
Wobei gestern Abend der Vatikan auch vermeldet hat, dass es noch nicht entschieden ist, ob der Heilige Vater vorstehen wird oder die Kardinäle. Es sei noch nicht entschieden. Pater Karl, wir waren jetzt in Jerusalem, praktisch im Heiligen Land. Bleiben wir mal beim Judentum, da nehme ich mal die Zuschrift. Kleiner Schnitt, aber dennoch, wir bleiben dort. Und zwar, es geht darum, dass Gläubige, praktizierende Juden kein Blut essen. Die Begründung ist in der Tora, in den fünf Büchern Mose, also unsere ersten fünf Bücher in der Heiligen Schrift, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, weil der Blut, weil das Blut für gläubige Juden als der Sitz des Lebens gilt, so Art Seele. Deuteronomium 12, 23, doch beherrsche dich und genieße kein Blut, denn Blut ist Lebenskraft und du sollst nicht zusammen mit dem Fleisch die Lebenskraft zerstören. Dazu eine Zuschrift. Sehr geehrter Pater Karl Wallner, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, zunächst vielen herzlichen Dank für Ihre tolle, informative Sendungen. Ich bin zwar evangelisch getauft, aber fühle mich schon wie eine Katholikin. Schon vieles ist mir durch Ihre Sendungen klar geworden. Eine Frage beschäftigt mich seit langem, Levitikus Kapitel 7, Vers 26 und 27. Wo immer ihr wohnt, dürft ihr kein Blut genießen, weder von Vögeln noch vom Vieh. Jede Person, die Blut genießt, soll von ihrer Geschlechterfolge herausgeschnitten werden. Für eine Antwort danke ich euch vielmals und freundliche Grüße.
Also wir befinden uns im Alten Testament und manchmal fehlt auch bei Katholiken das Basiswissen. Du hast es ja angedeutet, dass für den Juden, für das jüdische Verständnis von Menschen, dies aus zwei Teilen besteht. Das eine ist der Leib ist materiell geformt, der Leib ist deshalb auch vergänglich, der Leib wird auch zum Träger der Sünde, deshalb gibt Jesus am Kreuz seinen Leib dahin. Also ist ganz konstitutiv, weil wir die Heilige Messe auch nur feiern können mit Brot und Wein, Leib und Blut. Also diese Dichotomie, diese Zweiteilung oder Zweigestaltigkeit des Menschen ist wichtig. Und das Blut ist, wie du gesagt hast, Sitz des Lebens. Also Gott haucht in dem aus Lehm, aus Ackerboden geformten Adam, haucht er jetzt eben die Nefesh HaYah ein. Also es wird das Göttliche eingehaucht. Und dieses Göttliche sitzt im Blut. Deshalb ist Blut sakrosankt. Es gehört Gott. Es ist heilig. Wer Blut berührt, muss sich in der Mikwe reinigen, muss Tauchbäder auf sich nehmen. Das galt zum Beispiel auch für die Frau bei der Monatsblutung. Das galt immer im Judentum. Also Blut berühren bedeutet, verunreinigt zu sein, weil man sakrosanktes, heiliges berührt hat. Da gibt es nicht nur diese Stelle in Levitikus 7, sondern endlos viele Stellen im Alten Testament. Also im Blut sitzt das Göttliche, deshalb muss das Blut Gott zurückgegeben werden. Die Tempelopfer gingen so, dass der Leib, auf den die Sünden draufgebeichtet wurden, der Leib des Tieres, des Lammes, zur Sünde wurde. Das wurde völlig verbrannt. Das Blut, das vorher ausgeschächtet wurde, dieses Blut musste an den Vorhang des Tempels gespritzt werden. Es gehört ja Gott. Also da könnte ich endlos viel jetzt dazu erzählen. Aber es ist ganz wichtig für uns, weil Jesus seinen Leib hingibt, nicht? Und im zweiten Korintherbrief steht, er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden. Ja, also er nimmt die Sünde gleichsam materiell auf sich. Und das Blut, das dann ausfließt, das hat Jesus ausgedeutet, wenige Stunden davor beim letzten Abendmahl, ist das Blut des neuen und ewigen Bundes, ja, mit dem wir mit Gott jetzt eben versöhnt werden. Die Biblizisten, zum Beispiel sehr prominent und bekannt, auch die Zeugen Jehovas, die haben deshalb ja wegen dieser alttestamentlichen Regelungen sogar Probleme mit der Bluttransfusion, weil sie diese alttestamentlichen Vorstellungen weiter transportiert haben. Für uns gelten sie nicht mehr, also das ist ausdrücklich, also wir sind raus aus dieser ganzen Gesetzlichkeit des Alten Testamentes, die ja nach Paulus dazu gedient hat, nur zu zeigen, dass wir selbst eben jetzt unsere Rechtfertigung nicht wirken können, weil wir das nicht erfüllen können, sondern Jesus Christus, er hat das auf sich genommen, wir sind in einem neuen Bund drinnen, deshalb dürfen wir auch Blut jetzt eben essen. Und wenn man sich das anschaut, die Muslime haben es ja auch übernommen, die Schächtung von Tieren, wo jetzt eben, weil man kein Blut essen darf, diese Tiere dann bei Bewusstsein, beziehungsweise also das Herz muss schlagen, dass das Blut ausgepumpt wird jetzt eben aus dem Körper, nur dann ist das Fleisch jetzt eben koscher. Also aus diesem Themenbereich sind wir Christen ganz draußen.
Vielleicht noch zur Information, religiöse Juden folgen ja bestimmten Speisevorschriften. Auf der einen Seite werden Speisen eingeteilt in koscher und nicht koscher. Koscher sind zum Beispiel Obst und Gemüse und Geflügel, aber nicht von Raubvögeln. Es gibt auch koschere Säugetiere, die zwiegespaltene Hufe haben und gleichzeitig Wiederkäuer sind, wie Kühe, Schafe, Ziegen. Nicht dazu gehören die Schweine, die Pferde, die Kamele und die Hasen. Nicht koscher sind Gerichte, die aus Milch- und Fleischprodukten bestehen. Also die Speisen werden eingeteilt in fleischig, milchig und neutral. Und da gibt es natürlich auch viele, viele Vorschriften, was die Zubereitung betrifft, dass milchige und fleischige Produkte getrennt zubereitet werden müssen und beim und zwischen dem Verzehr müssen mehrere Stunden liegen und so weiter. Pater Karl, das können wir ja so stehen lassen. Die Frage, warum haben wir Katholiken eigentlich keine Speisevorschriften?
Also, weil wir raus sind aus der Gesetzlichkeit. Also, das ist uns viel zu wenig bewusst, dass zum Beispiel das Judentum, und das setzt sich im Islam fort, also der Islam ist eine Form von Gesetzlichkeit. Gott gibt Gesetze, die man dann erfüllen muss. Die Unterscheidung jetzt in Haram und Halal ist ja mittlerweile für unsere Lebensmittelproduktion eben auch ganz wichtig geworden, weil Muslime eben bestimmte Dinge als Haram ansehen. Also das darf man nicht essen und so weiter. Schweinefleisch ist nur eines der Beispiele. Beim Judentum genauso, wer schon je in Israel war. Ich habe mit meinen Pilgergruppen oft in einem Kibbutz, das sind sehr gute Hotels, haben wir gewohnt und da gibt es ganz genau klassifizierte, von Rabbinern zertifizierte Speisen auch. Man darf zum Beispiel eben jetzt Milch und Fleisch nicht vermischen. Deshalb gibt es in der Früh Milchiges, am Abend dann 8 Stunden später müssen da dazwischen liegen, gibt es im selben Speisesaal dann eben Fleisch, ja, aber Rindfleisch und so weiter, Hühnerfleisch. Aber eben jetzt, also man darf nicht Milchprodukte am Abend mitnehmen zum Beispiel. Also das sind alles so Dinge, die wir haben es nicht. Ja. Da gibt es diese Stelle jetzt eben in der Apostelgeschichte, wo Petrus dann sieht, wie ein Tuch vom Himmel herabgereicht wird und da sind alle Arten von Tieren drinnen und so weiter. Und dann, glaube ich, das Wort lautet, was Gott rein genannt hat, das sollst du nicht unrein nennen. Also wir haben solche Speisevorschriften nicht, manche gibt es als Konvention. Also wir essen nicht jetzt eben wie die Chinesen Hunde, Gott sei Dank, aber es gibt bestimmte Dinge, die bei uns einfach Konvention jetzt eben sind. Aber wir haben keine religiösen Speisevorschriften jetzt in der Weise, dass wir bestimmte Lebensmittel jetzt eben als Haram, ja, oder als nicht koscher jetzt eben ausschließen oder meinen, wenn wir dieses oder jenes essen, begingen wir gegenüber Gott eine Sünde. Das ist einfach weg, ja, weil eben, Paulus hat den schönen Satz im Galaterbrief, nicht, also wo die drohen, wieder auch nach der Taufe in Gesetzlichkeit zurückzufallen, zur Freiheit hat uns Christus befreit, nicht? Und das ist für mich schon ein wichtiger Aspekt. Wollte mal ein Buch schreiben über die Vorteile, über die äußeren Vorteile des Christentums. Und ich, der ich ein Wiener bin und gern esse, ja, und dann esse ich gerne Krustentiere, als Schrimps und so weiter, das dürfen die Juden nicht essen. Ich freue mich über einen Schweinsbraten und so weiter. Also das sind alles Dinge, wo man eigentlich Vorteile hat. Ja, also wir sind uns dessen gar nicht bewusst, in welcher Freiheit wir im Vergleich zu anderen Religionen leben, weil die meinen eben jetzt mit diesen Gesetzesvorschriften und nur wenn sie solche Sachen halten bis ins Essen hinein und so weiter mit diesen Ritualien, verdienen sie sich die Rechtfertigung den Himmel.
Wir Katholiken haben keine Speisevorschriften, aber wir kennen natürlich das Freitagsopfer, weil Jesus an einem Freitag sein Blut vergossen hat auf Golgotha. Traditionell essen wir dort kein Fleisch oder bringen ein anderes Opfer. Wir haben die 6-wöchige Fastenzeit vor Ostern, 4 Wochen vor dem Advent. Wir haben die strengen Abstinenz- und Fastentage Aschermittwoch und Karfreitag ist bekannt. Lass mal so stehen. Pater Karl in seiner...
Thomas, da muss ich schon was dazu sagen, ja, weil das klingt dann doch so, als hätten wir doch was. Wir haben es nicht in derselben Ebene wie die anderen. Bei uns ist das Freitagsfasten und alles, was du aufgelistet hast, eine Antwort auf die schon geschehene Erlösung. Wir fasten am Freitag, weil wir auf den Gekreuzigten blicken, der sein Leben für uns hingegeben hat. Wir verbinden uns dadurch, dass wir auf bestimmte Speisen verzichten, mit seinem Liebesopfer am Kreuz. Aber das ist ganz was anderes als die Gesetzlichkeit, die wir in anderen Religionen finden. Es ist immer eine Antwort auf eine Liebe, ja, und nicht eben jetzt eine Pflicht oder ein Dienst oder eben ich bin dem Gesetz und das muss ich jetzt halten und wenn ich am Freitag nicht faste, dann komme ich in die Hölle oder irgendwas. Nein, das ist es nicht. Ja. Macht euch bitte von dem frei. Ja. Wir sind in großer Gefahr und die Freikirchen sehen das manchmal besser als wir. Wir sind in großer Gefahr, gerade die alte Generation, dass wir das nicht verstehen, dass die Motivation zu allem, was wir religiös tun, alles, was wir im Christentum tun, ist Antwort, ist Dankbarkeit, ist Eucharistie. Eucharistie heißt Danksagung, ist die höchste Form dessen, was wir feiern können. Ist Danksagung gegenüber einer Erlösung, die schon geschehen ist. Also am Freitag fastest du nicht, am Karfreitag verzichtest du nicht, da tust du nicht bei Brot und Wasser fasten und so weiter, weil du jetzt eben von Gott etwas erreichen willst oder vor Gott Angst hast, dass du irgendwas, sondern du dankst ja für diese unermessliche Liebe, die Gott dir durch seinen Sohn, durch die Hingabe am Kreuz geschenkt hat.
In seiner Fastenbotschaft 2025 erklärt Papst Franziskus, dass Gebet, Almosen, Fasten einerseits äußere Verhaltensweisen sind, andererseits aber Wege sind, uns in unser Herz zurückzuführen, dass wir keine Schauspieler sind, sondern oder nicht mehr sind, sondern wesentlich werden. Er zitiert den heiligen Anselm von Canterbury: Wohlan jetzt, Menschlein, entfliehe ein wenig deinen Beschäftigungen, lege deine mühevollen Geschäfte beiseite, sei frei ein wenig für Gott und ruhe ein bisschen in ihm, tritt ein in die Kammer deines Herzens. Soweit.
Na, das ist ja der Hauptzweck, nicht? Also, denn Jesus ja am Aschermittwoch haben wir das ja auch gehört, nicht? Also, du geh in dein Kämmerlein und bete mit Gott, ja, und wir sollen uns auf Gott fokussieren. Also, wir sollen diese Unmittelbarkeit, die Gott ja möchte zwischen sich und unserer geistigen Seele, wir sollen Mittel ergreifen, damit wir in diese Beziehung, in dieses Unmittelbarsein gegenüber Gott jetzt eben kommen. Und wenn wir da beim Fasten bleiben, gerade das Fasten eben, wo ich dann auf Äußeres verzichte, wo ich dann auch spüre, ich hätte jetzt noch einen Appetit, aber ich gehe vielleicht ein bisschen mit einem Hungergefühl am Abend ins Bett und so weiter. Also man denkt dann leichter an Gott, man ist dann offener. Es ist einfach psychologisch befreiend und all das, sich selbst die Zeit gönnen, zurücknehmen, auch stressige Dinge irgendwie schauen, dass man das neu ordnet, dass sie eben zumindest zu einem guten Stress werden und nicht zu einem belastenden Stress. Also all das sind Dinge, die einfach wirklich wichtig sind. Der Anselm von Canterbury hat es gewusst, er war Erzbischof, der hatte viel zu tun. Also du musst dir da was, dieses Bewusstsein einlassen in der heiligen Quadragesima, in diesen heiligen 40 Tagen auf etwas, wo ich sage, Gott ist jetzt mal, also meine Beziehung zu Gott und deshalb faste ich und deshalb verzichte ich auf dieses und jenes. Das ist, glaube ich, also das eigentliche Wesen der Fastenzeit, damit ich dann auch, die Kirche spricht von einer Reinigung, Purgatio, damit ich dann mit großer Freude eben das höchste Fest feiern kann, das es gibt, nämlich dass Christus am Kreuz gestorben ist, den Tod mit uns geteilt hat, siegreich auferstanden ist als der Erstgeborene der Entschlafenen.
Es geht darum, Gott wieder in die Mitte unseres Lebens zu stellen, offen sein für Mitmenschen. Lieber Herr Pfarrer Rimmel, in den letzten Jahren erregten immer wieder kontroverse Fastenausstellungen, Kunstinstallationen, Fastentücher in verschiedenen Kirchen Aufsehen. Nun gibt es etwas in der Richtung in der Stadtpfarrkirche Villach. Ich habe diese Fasteninstallation vor Ort gesehen und halte sie für mindestens geschmacklos, wenn nicht sogar objektiv blasphemisch. Eine Jesus-Skulptur vom Kreuz abzumontieren und auf einer Slackline herumbalancieren zu lassen, erscheint mir ein unwürdiger Umgang mit einem sakralen Objekt zu sein. Kruzifixe dann sogar zu zerstören, zerschneiden und 49 gesägte Körperteile des Korpus in einem Bodycube zu verstreuen und anzukleben, muss ich als aktiv gotteslästerlich werden. Wie kann es sein, dass dies von einer Pfarrkirche selbst betrieben und gefördert wird und dass vermutlich sogar kirchliche Gelder dafür aufgebracht werden? Wie schätzen Sie diese Ausstellung ein? Die Ausstellung hat auch bereits ein gewisses mediales Interesse geweckt, wir fördern das gerade, und auch eine Petition gegen sie ist entstanden. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und viele Grüße. Punkt, Punkt, Punkt. Pater Karl, ich gebe noch was dazu. Da gibt es also eine Petition, die fordern sofortige Entfernung dieser gotteslästerlichen Installation aus der Stadtpfarrkirche, eine öffentliche Entschuldigung der Verantwortlichen für diese Schändung, die Rückkehr zur gebührenden Ehrfurcht und Heiligkeit in der Darstellung des Kreuzes und unseres Herrn Jesus Christus.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das kenne ich nicht. Das betrifft eher den Bereich Kirche und Kunst. Und da gibt es wirklich in den letzten 50 Jahren Verwirrung, weil die kirchliche Kunst hatte immer eben jetzt den Zweck, auf die Transzendenz zu verweisen, zur Andacht zu führen. Man denke an die großartigen Renaissance-Gemälde von der Sixtinischen Kapelle und so weiter. Man hat schon immer die Formen der jeweiligen Zeit verwendet, aber der Zweck war eben jetzt wirklich hinzuführen in das Mysterium. Und wir haben ja auch im weltlichen Bereich, also das Wort Kultur kommt von Cholere. Und Cholere heißt eigentlich verehren, anbeten. Also wo die Transzendenz fehlt, wo die Anbetung des Göttlichen fehlt, dort wird Kunst eben zu einer innerweltlichen Provokation, die mag ihre Berechtigung in manchen Bereichen haben, aber der Sakralraum ist nicht dazu da. Also das ist meine feste Meinung, dass das nicht passt, auch wenn Darstellungen nicht blasphemisch sind. Wir hatten in unserem Stephansdom so einen überdimensionalen Pullover hängen, also einen, dort ist eine Kirche gotisch gebaut und so weiter mit den Herren. Und dann hat man, also das finde ich auch einfach, ja, also ich finde es auch einfach naiv oder ich weiß nicht, also ich fühle mich da nicht wohl, weil eine Kirche ist doch dazu da, das Herz zu erheben. Aber dazu könnte man sehr viel sagen. Ich bemerke, dass Gläubige in Panik sind, ja, gegenüber kirchlichen Verantwortungsträgern, die meinen jetzt eben Kunst oder das, was sie unter Kunst verstehen, im kirchlichen Raum zu installieren. Da würde ich auch appellieren an alle, die da Verantwortung tragen, bitte. Es gibt den Sensus Fidelium, also es gibt den Glaubenssinn der Gläubigen, der vom Zweiten Vatikanischen Konzil sehr hoch gehalten worden ist. Und dann jetzt eben zu sagen, ich, weil ich da Verantwortung habe, ich weiß, was Kunst ist und jetzt setzen wir da das gläubige Volk solchen Installationen aus. Also da bin ich auch skeptisch, ob kirchliche Leitung so jetzt eben sein soll. Wobei man es auch schätzen muss, dass kirchliche Verantwortungsträger sich für moderne Kunst interessieren. Das ist auch wichtig, weil wir eben in der jeweiligen Zeit sind. Aber Kunst, die vorwiegend eben jetzt als Provokation verstanden wird, ob sie so gemeint ist oder nicht, die gehört in andere Räume jetzt, aber nicht in den Sakralraum. Die Kirche ist ein feierlich geweihter Ort, der jetzt eben der Anbetung des höchsten Gottes jetzt eben dient, wo wir Eucharistie feiern, den Abstieg Gottes in unsere endliche Wirklichkeit. Und also dieses Thema kirchliche Kunst ist endlos weit offen. Aber es kann ja schon etwas nicht stimmen, wenn es solche Zuschriften gibt, wo Gläubige, normale Gläubige sagen, oh, ich fühle mich furchtbar und was ist das? Und ich empfinde das als Blasphemie. Ich glaube, wenn sowas geweckt wird, dann sollte es nicht sein.
Sehr geehrte Herren, wir haben nochmal eine Zuschrift in diese Richtung. Herr Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, seit wann ist es üblich, Fastentücher vor das Allerheiligste im Tabernakel zu hängen? Es gibt in einfachen Kirchen sehr schöne. Ich bin aber entsetzt, wie man solche Fetzen als Kunst bezeichnet und sich getraut, so etwas als Fastentuch vor dem Tabernakel aufzuhängen. Ist das der Untergang des Abendlandes, wie Professor Wallner oft sagt, Ihre Punkt, Punkt, Punkt?
Na, das Abendland ist ja schon untergegangen, nicht? Also wir sind ja schon im Abklang eben jetzt. Das ist ja nur mehr die Aschenhäufchen, die jetzt noch da sind. Also da ist ja keine Kreativität im Schönen da im Augenblick. Also ich sehe das einfach nicht, ja, dass da irgendetwas ist, wo man das Gefühl hat, hier ist kirchliche Kunst, die wirklich eben jetzt schön ist und so weiter. Warum gehen die Leute dann also in Sachen, die einfach objektiv, wie soll ich sagen, naiv und kitschig sind, weil wir keine valide oder ganz selten eben jetzt valide kirchliche Kunst jetzt eben haben. Aber Fastentücher hatten schon einen guten Sinn. Also das berühmte Fastentuch von Bruder Klaus in der Flühe, nicht, also wo im Mittelpunkt Jesus ist und wo man dann meditieren kann über die Szenen eben seines Lebens, damals auch in einer Zeit, wo noch Analphabetismus war. Also das hatte schon einen Sinn. Und in der Kirche etwas zu verändern, gerade in dieser heiligen Quadragesima, in der Fastenzeit ist sinnvoll, weil wenn du äußerlich was änderst, dann fühlst du dich plötzlich herausgefordert nachzudenken. Die Kirche macht das systematisch am 5. Fastensonntag, wo wir dann eben die Kreuze verhüllen in der Kirche. Also gerade durch das Verhüllen wird der Fokus dann hingerichtet auf das Kreuz. Also sowas hat schon einen Sinn, aber eben de gustibus non est disputandum. Und ich tue mir auch schwer, weil ich die Sachen jetzt alle nicht kenne, über Geschmäcker zu diskutieren. Aber wie gesagt, ich meine, wenn beim Volk, ja, also bei den Gläubigen, die in der Kirche beten, das Gefühl entsteht, da hängt irgendwas, da ist ein Fastentuch. Und das Fastentuch hindert mich gerade daran, eben jetzt einen Zugang zu Jesus, zu Gott zu finden. Und das ärgert mich nur. Also dann stimmt einfach etwas nicht. Und da brauchen wir unbedingt, glaube ich, eine Korrektur. Schöne, fromme, wie soll ich sagen, erhebende Fastentücher in einer modernen Form. Das ist etwas, was Wunderbares. Ich erinnere mich, mir fällt gerade ein, weil ein Bild mich sehr berührt hat. Das ist in Magdala. Am See von Tiberias, da wo die Legionäre Christi eine Kirche zu Ehren der heiligen biblischen Frauen gebaut haben. Und da gibt es ein wunderbares Bild in der Krypta, wo man nur Füße sieht und dann einen Finger, der eine Sandale berührt. Und das ist einfach, das verstehst du nicht am Anfang, das Bild. Und dann ist es die blutflüssige Frau, die sich traut eben jetzt, den Fuß Jesu zu berühren. Das ist einfach so stark, dieses Bild. Das ist berührend. Das führt in den geistigen Raum hinein. Also solche Formen von Kunst, die würde ich mir auch wünschen, weil also Kunst soll zeitgemäß sein, aber ein rein provokativer Charakter hat meines Erachtens in kirchlichen Räumen nichts verloren.
Nochmal zurück zur Fastenbotschaft 2025. Das ist eine Einladung, ins eigene Herz zurückzukehren. Dort heißt es, wo auch so viele Ängste, Schuldgefühle und Sünden wohnen, dort wohnt auch der Herr. Dort ist er hingekommen, um dich zu heilen und zu reinigen. Und das geht ja letztlich in der Fastenzeit um Heilung und Reinigung auch, Pater Karl.
Ja, also es ist vor allem die Heilung von der Sünde. Wir sind jetzt faktisch wieder bei der Beichte angekommen. Das körperliche Fasten und all der Verzicht oder diese Lebensumstellungen, die ich mache. Ich gebe ja auf WhatsApp und gebe ich so Quadragesima-Tipps für jeden Tag. Da überlege ich mir immer, da ist danach drinnen, kauf dir Frühlingsblumen oder räum deinen Schreibtisch auf oder tu deinen Kühlschrank ordnen und die Speise. Kommt recht gut an bei den Leuten, muss ich sagen, ja, weil es sind einfach so Tipps, ja, dass man ein bisschen schaut, wie ist mein Äußeres, damit man ein bisschen mehr Awareness, mehr Bewusstsein hat, also für seine Lebensumstände. Also das dient alles dazu, dass Gott mich dann dort heilen kann, wo ich es am meisten brauche. Meine Seele ist durch die Erbsünde jetzt eben immer in einem verwundeten Zustand. Ich bin nicht in dieser Dimension der Nähe und ich bin nicht in dieser Offenheit für die Gnade, wie ich sein könnte. Und deshalb ist es eben gut, die heilige Beichte, die unbedingt, das ist nicht nur kirchliche Vorschrift, sondern das ist einfach wirklich das größte Geschenk, was wir haben. Ich erinnere mich noch, wie wir in der Fastenzeit 2020 vor 5 Jahren begonnen haben und man nicht beichten gehen konnte wegen der Lockdowns, nicht? Jetzt können wir beichten gehen. Nützt es bitte aus, ja? Also, weil eben ein Osterfest ist nur dann wirklich ein Herauskommen aus dem Grab, ja? Wenn ich selbst bereit bin, aus dem Grab meiner Sünden eben jetzt mit Jesus Christus in eine neue Dimension des Lebens, der Verbundenheit mit Gott aufzuerstehen.
Pater Karl, ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Herr Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass diese heilige Fastenzeit uns einlädt, uns für dich zu öffnen. Wir beten jetzt zum himmlischen Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, für Ihr Einschalten, Ihr Interesse an der Sendung. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.